Okay, der Malte hat schon ein bisschen heute verraten. Wir werden heute im Neuen Testament in Evangelien einen Bibeltext uns anschauen, der sehr, sehr viele Fragen, wenn man sich so mit der Bibel beschäftigt, sehr viele Fragen aufwirft. Und sehr viele Fragen, die man sich selber vielleicht stellen kann. Und das in Lukas Evangelium. Ich habe mir aus Lukas Evangelium den Text ausgesucht. Drei Evangelien berichten, Matthäus, Markus und Lukas berichten über dieses Ereignis und ich habe mich entschieden, aus Lukas Evangelium zu predigen und doch werde ich immer wieder, weil um den Kontext nachher auch genau zu sehen und zu verstehen, werde ich auch immer wieder auch Sachen aus Markus und aus Matthäus mit herbeiholen. Aber ich werde am Lukas bleiben und oder im Lukas Evangelium bleiben und aus Lukas Evangelium dann auch predigen. Lukas Evangelium 4, wer seine Bibel mit dabei hat, vielleicht eine App, wäre schön, wenn ihr das mit aufschlägt, die Seiten. Lukas Evangelium, ziemlich am Anfang des Neuen Testamentes, das dritte Buch und Lukas Evangelium 4. Gar nicht mal so lange her, dass wir Lukas Evangelium 2, die Weihnachtsgeschichte, gelesen haben und jetzt sind wir in Lukas Evangelium 4 und ich fand das sehr interessant. Lukas Evangelium 4, ab Vers 16. Ab Vers 16 und dort passiert Folgendes. Ich werde das jetzt uns einmal den Text vorlesen und dann werde ich das in ganz kurz Kontext zusammenfassen und dann werden wir die Abschnitte uns durchgehen. Lukas Evangelium 4 ab Vers 16 und ich lese. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch der Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 6, 1 bis 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es den Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier, in deinem Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war. 3 Jahre und 6 Monate. Und eine große Hungersnot herrschte in ganz Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zu der Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustützen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Was für ein Text. Jesus kommt in sein Vaterhaus oder in sein Vaterland, an einem Ort, wo er geboren ist. An einem Ort, wo er groß geworden ist. An einem Ort, wo er aufgewachsen ist und mit den Kindern wahrscheinlich auf der Straße gespielt hat. Und diese Leute sind auch erwachsen. Jesus ist erwachsen geworden. Diese Leute sind auch erwachsen geworden. Und jetzt lesen wir, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Jesus kommt an den Ort, wo er groß geworden ist. Und er hat diesen Ort verlassen und war auch kein Mal mehr da. Bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt, war er nicht mehr in Nazareth. Und die Leute, die hörten, was passiert. Die Leute, die hören, was passiert rund um die, welche Wunder er tut, Was für ein Zeichen er tut, das können wir in Markus lesen, in Matthäus lesen, welche Predigten er hält. Aber nach Nazareth kommt er nicht. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, und genau in den Moment kommt Jesus nach Nazareth. Wie wäre deine und meine Erwartung, wenn in deine Stadt, in meine Stadt, einer der großen Männer auf einmal hier hinkommt, der vielleicht groß geworden ist, der hier mit dir aufgewachsen ist, und dann ist er von der Bildfläche verschwunden. Und man hört nur von ihm, aber man sieht nicht, und er kommt nicht in deine Vaterstadt, oder er kommt nicht an den Ort, wo er aufgewachsen ist, und er tut nicht die Dinge, die er sonst irgendwo tut. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen. Ich musste mich erinnern, vor einiger Zeit bin ich mit meinem Auto in die Waschstraße gefahren und ich stand, habe Auto gewaschen und dann war ich noch am Saugen und innen drin noch Staub am Auswischen. Und dann sah ich einen Klassenkamerad, mit dem ich zusammen in einer Parallelklasse war. Und ich hörte nur von ihm. Ich hörte nur von ihm, was er beruflich macht, welche Karriere er, was er geschlagen, dass er Medizin studiert. Hätte ich nie von ihm erwartet. Aber jetzt höre ich, er studiert Medizin und er wird Arzt. Und als ich ihn in der Waschstraße sehe, verwundere ich mich, weil er ein Taxi wäscht. Und ich komme zu ihm und frage: Alan, ich habe gehört, du bist ein Arzt. Du hast Medizin studiert. Wieso Taxi? Er sagt, ich habe Beruf gewechselt. Von Medizin zum Taxifahrer. Ja, also es sind so Dinge, wo man von einem hält, wo man von einem was weiß. Aber hier ist genau das Gegenteil. Jesus kommt. Er ist nicht vom Taxi zum Arzt geworden, von Taxifahrer zum Arzt geworden, sondern eher andersrum. Jesus ist mit den Kindern aufgewachsen. Jesus spielte mit den Kindern. Und dann ging er, hat Nazareth verlassen. Und man hört nur, was er für Wunder tut, die man eigentlich so gar nicht kannte. Wo man denen auch nicht gleich den Glauben schenkte. Aber er tat es. Und jetzt kommt er und ein einziger Satz verändert die ganze Situation. Ein einziger Satz. Und dieser Satz ist, dass heute das vor euren Augen passiert. Mein erster Punkt ist, den wir heute gemeinsam uns anschauen, das steht im Vers 16 bis 21. Jesus offenbart seine göttliche Sendung. Jesus sagt nicht nur, ich tue das, weil ich es kann, sondern er sagt ja viel, viel mehr. Er kommt nach Nazareth und offenbart sich, dass Gott ihn gesandt hat. Dass er von Gott ein Gesandter ist. Jesus offenbart seine göttliche Sendung. Und wir lesen da, also er liest das Buch der Propheten und ich vermute mal und ich gehe sehr stark davon aus, das Buch der Propheten war den Juden sehr bekannt. Vor allem die in der Synagoge waren, haben nicht das erste Mal diesen Text gehört. Auch nicht vielleicht das erste Mal gelesen. Aber genau da schlägt Jesus auf und es heißt, er fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Und dann bringt er diesen ersten Punkt. Der Geist des Herrn hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen den Armen. Und ich vermute mal nicht, dass er, oder ich gehe wahrscheinlich auch da, den Armen, die nicht so gut finanziell dastehen, aber ich vermute auch den armen Menschen. Und ich bringe jetzt dieses Beispiel, kennen wir diese armen Menschen, dessen Terminkalender voll ist, die völlig busy sind, die völlig ausgebucht sind, die für nichts anderes Zeit haben und trotzdem arm sind, trotzdem nichts haben. Genau denen sagt er, ich bin zu denen gekommen, die für nichts anderes Zeit haben, denen ihr Terminkalender ist so voll, beruflich vielleicht. Vielleicht auf dem Markt, wie auch immer. Terminkalender ist vor. Die sind ausgebucht, aber innerlich sind sie leer und haben keine Erfüllung. Und Jesus sagt, genau zu denen hat mich der Geist Gottes gesandt. Den zweiten Punkt, den er hier bringt, also den Heilung, den Zerbrochenen. Der sagt, ich bin gekommen zu predigen den Menschen, die zerbrochen sind. Zerschlagen. Vielleicht eine Beziehung, vielleicht eine Enttäuschung, vielleicht eine Trauer, was dich zerschlagen und zerbrochen hat und wo du keinen Ausweg mehr weißt. Und genau zu denen sagt er, ich bin gekommen oder der Geist Gottes hat mich geschickt, damit ich denen predige. Freiheit geben, Freiheit bringen, von Freiheit verkündigen den Gefangenen. Die Gefangenen einmal im Gefängnis, die sind. Aber wie viele Menschen waren damals und wie viele Menschen sind heute Gefangene oder Sklave der Sünden? Und Jesus legt viel mehr darauf den Wert. Natürlich das Evangelium den Gefangenen, die im Gefängnis sitzen. Aber den Gefangenen, die von irgendwas abhängig sind. Die Schuld haben in ihrem Leben begangen und nicht los mehr davon kommen. Die vielleicht alte Verletzungen haben und wo die sich selbst nicht vergeben können. Ich weiß nicht, ich führe immer wieder Gespräche und ich höre von den Menschen so oft diesen Satz, das kann ich mir selber nicht vergeben. Das, was ich in meinem früheren Leben getan habe, das kann ich mir selber nicht vergeben. Und die sind gefangen in dieser Situation. Und Jesus sagt, und ich bin gekommen, um die davon frei zu machen. Und dann vierter Punkt sagt er, den Blinden wieder sehen zu machen. Den Blinden wieder sehen zu machen. Mit anderen Worten, vielleicht eine Orientierung dir schenken. Vielleicht bist du nicht blind, dass du nicht mit den Augen sehen kannst. Aber vielleicht läufst du durchs Leben und hast überhaupt keine Orientierung. Auch die Menschen gab es damals. Die sind nicht nur heute. Die vielleicht Lebensfragen haben, aber keine Antworten bekommen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das zur Erfüllung. Um das zu predigen, um das den Menschen zu bringen. Und wenn er davon redet, wenn Jesus das jetzt den predigt und sagt, oder liest das aus dem Buch Jesaja und sagt das den Leuten, wo er aufgewachsen ist, da wundern die sich schon. Da stellen die sich schon die Frage, wer ist er wirklich? Aber wisst ihr, es gibt einen Satz hier, über den, bei dem ich länger stehen bleiben musste. Bei dem ich stehen bleiben musste, über den ich nachdenken musste. Und das ist der Satz, der in Vers 19 ist. Jesus sagte, er schreibt da so einen Katalog auf und schreibt, für was er gekommen, für die Gefangenen, für die Zerbrochenen, für die Armen, für die Blinden. Und Leute haben das schon gehört. Er hat diese Wunder schon in Kapernaum getan. Er hat Leute sehen gemacht. Er hat Leute befreit. Da gab es Sturm. Und was er für Wunder alles getan hat. Aber dann sagt er, das angenehme Ja des Herrn. Und da muss ich stehen bleiben. Und da wollen wir heute auch stehen bleiben. Das angenehme Ja des Herrn. Das Gnadenja des Herrn. Ich bin gekommen, um euch zu bringen, das Gnadenja des Herrn. Was ist dieses Gnadenja des Herrn? Um das zu verstehen, um das zu wissen, müssen wir in das Alte Testament gehen. In dem Alten Testament das Gnadenja wird beschrieben, Schuldsklaven wurden freigelassen in diesem Jahr. Das können wir im dritten Buch Mose lesen, im Kapitel 25. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, aber das, was da geschildert wird, also Schuld der Sklaven wurden die freigelassen in diesem Jahr. Verkauftes Land fiel an ursprüngliche Familien wieder zurück. Das Land wurde nicht bestellt oder das Land wurde nicht besät, man arbeitete nicht daran. Schulden wurden erlassen, enge verbunden mit dem Schuldesjahr. Kurz gefasst, soziale Gerechtigkeit, würden wir heute sagen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch die soziale Gerechtigkeit zu bringen. Jesus ist gekommen, Schutz vor dauerhafter Verarmung will ich euch bringen. Andererseits, ich erinnere euch, dass das Land nicht euch gehört, sondern Gott. Und dass er daran Macht hat. Und wisst ihr, wenn ich an diesem Satz stehen bleibe und dann sagt Jesus, heute ist diese Schrift erfüllt. Da kommt schon das große Staunen. Die haben gehört, Die wollten diese Wunder auch hier im Nazareth sehen. Jetzt kommt er endlich mal zu uns in sein Land, wo er geboren, wo er aufgewachsen ist. Und jetzt wollen wir das auch sehen. Wir wollen das nicht nur vom Hörensagen wissen, sondern wir wollen, dass er diese Wunder auch hier tut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in Nazareth Leute waren, die krank waren, die blind waren, die diese Erlösung brauchten. Aber er sagt, ich bringe euch viel, viel mehr als diese Heilung, als diese Wunderheilung, was bei euch vor Augen ist. Ich bringe euch Gnade. Ich bringe euch Gnade und ich will euch die Schuld erlassen. Das ist das, was Jesus denen vermittelt. Die Schrift ist heute erfüllt. Gottes Heil ist nicht nur Theorie, nicht nur eine leere Verheißung oder irgendeine Verheißung. Er steht leibhaftig vor den Menschen und sagt, heute geht das in Erfüllung. Heute bringe ich euch die Freiheit. Wie ist das für uns heute? Auch heute begegnet uns Jesus. Natürlich begegnet er vielleicht uns nicht so wie den Leuten damals in Nazareth, dass er in einem Gottesdienst predigt, dass er eine Schrift vorliest. Aber wisst ihr, wo er uns begegnet? Und der Malte hat es schon heute betont, in seinem Wort, in seiner Schrift begegnet uns Jesus. Ist egal, ob du Altes Testament oder Neues Testament liest, du wirst Jesus auch im Alten Testament finden. Gott oder Jesus begegnet uns heute in seinem Wort, in der Schrift. Die Frage ist nicht, ob wir die Bibel kennen, sondern lassen wir zu, dass Gottes Wort heute unser Leben trifft. Bist du bereit, heute das Wort so zu lesen und dich verändern zu lassen? Ist das deine Absicht, wenn du deine stille Zeit machst? Vielleicht, wenn du einen Vers, also wir wollen heute nicht reden, wie viel man lesen soll. Ob man 3 Kapitel lesen oder 4 oder 2, 1, vielleicht ein Vers. Aber bist du bereit, heute die Schrift zu lesen und zu sagen, das, was ich lese, das soll mein Leben verändern. Das soll mein Herz verändern. Denke nicht an den anderen, der neben dir sitzt. Denke nicht an deinen Klassenkamerad, an deinen Arbeitskollegen, dem du diese Botschaft heute rüberbringst. Denke mal an dich heute. Heute darfst du mal, oder an diese Sache darfst du mal egoistisch sein. Ich möchte verändert werden. Ich möchte, dass Gott mein Herz zuerst verändert. Bevor du an einen anderen gehst, verändere dein Herz. Lass dein Herz vom Jesus verändern. Genau so ist er nach Nazareth gekommen. Ja, ihr habt gehört. Ja, euch hat man erzählt. Aber heute stehe ich vor euch und ich will euer Herz verändern, sagt er. Bist du bereit, dass er dein Herz verändert? Jesus offenbart seine göttliche Sendung. Auch dir heute in diesem Gottesdienst. Bist du bereit, diese Sendung anzunehmen? Was ist die Herausforderung? Mein zweiter Punkt ist Herausforderung der Gnade. Wisst ihr, Menschen hören das, Menschen sehen das und dann kommt die Herausforderung. Wir lesen ab Vers 22. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sprachen. Und hört mal, was sie sprachen. Ist das nicht Josefs Sohn? Einmal von der Gnade, über die Gnade, über die sie sich wundern. Und dann kommen diese Zweifel. Ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Der kennt sich vielleicht mit Nägeln und Holz aus. Aber das, was der da jetzt redet, weiß ich nicht. Ist das nicht der Josefs Sohn? Verwunderung und Zweifel. Und das ist auch die Herausforderung heute für uns. Herausforderung, ich habe uns heute ein Beispiel gebracht. Ja, also ich habe mich sehr gewundert, weil ich kannte den Alan aus der Schule. Und dass er auf einmal Medizin studiert, als ich das gehört, ich habe mich sehr gewundert. Der wird doch niemals ein Arzt. Und wenn er Arzt geworden ist, dann möchte ich nicht bei dem auf dem OP-Tisch liegen, weil ich kenne den aus der Schule. Ja? Also wem geht das nicht so? Oder wem ging es schon mal nicht so? Genauso ist das hier vielleicht. Ja? Erstmal wundern die sich über seine Rede. Aber dann kommen diese Zweifel. Ist das nicht der Josefs Sohn? Menschen stolpern. Menschen stolpern vielleicht über die Menschen. Wo man sagt, das sind die Steine. Und wisst ihr was? Und dann ist das sehr interessant, dass Jesus weiterredet. Er bleibt nicht bei diesem Vers 22. Und er sprach zu ihnen, werden mir freilich dieses Sprichwort, also, und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier deines Vaters Stadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elias, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keinem von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und hier bringt Jesus wieder ein Beispiel aus dem Alten Testament. Aus den alten Büchern, was die Schriftgelehrten auch kannten. Und hier bringt er, dort wo euer Zweifel ist, dort wo ihr es vielleicht nicht annimmt, dort wo ihr den Glauben nicht schenken könnt. Und dann bringt er den Elia und Elisa. Und wisst ihr, was er damit einfach sagen möchte? Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Und Gottes Gnade kannst du keine Grenzen setzen. Denn Gott handelt dort, wo er es für richtig hält. Und dann bringt er dieses Beispiel von Elia und Witwe. Wer war diese Witwe? Stand es überhaupt diese Witwe irgendeine Rettung? Nein, sie war keine Juden, aus dem heidnischen Volk. Und Elia geht genau zu dieser Witwe. Und diese Witwe bekommt die Errettung. Wisst ihr warum? Weil Gott so ist, weil seine Gnade so wirkt. Der Elisa und Naaman. Viele, sagt er, waren Aussätzige, aber nur einer wurde geheilt. Warum Naaman? Warum dieser Ausländer aus Syrien, der kein Jude war? Weil Gottes Gnade so wirkt. Heute möchte ich dir einige sagen, Gott handelt da, dort, wo Glauben ist. Bei dieser Witwe war Glauben. Bei dem Naaman war Glauben. Und dort kann Gott handeln. Nicht dort, wo man meint, Recht darauf zu haben. Wenn du meinst, du hast das Recht auf Gottes Gnade, dann muss ich dich heute enttäuschen. Gott handelt dort, wo Glauben ist. Gott wirkt, wo Menschen ihm vertrauen. Nicht dort, wo man sich sicher fühlt. Setze dein Vertrauen auf Gott. Auf Jesus, wenn du das Wirken sehen möchtest. Gott begegnet oft genau dort, wo wir es nicht erwarten. Wer hätte es damals schon erwartet, dass genau bei der Witwe Elia handelt? Wer hätte erwartet, dass Naaman gesund wird? Es waren viele Aussätzige. Aber dort, wo Gott oder dort, wo Glauben ist, dort wirkt Gott. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk und kein Anspruch von dir oder von mir. Gnade könnte vielleicht unbequem sein. Gnade kann unbequem sein, weil sie stellt uns auf eine Ebene mit den anderen. Sie stellt dich und mich auf eine Stufe, auf der du dich vielleicht dich selber nicht stellen wirst. Aber das ist Gnade. Vor Gott sind wir alle gleich. Und wir brauchen alle seine Gnade. Die Frage auch zu diesem Punkt, sind wir bereit, ihn größer sein zu lassen als unsere Vorstellung? Die Gnade Gottes ist größer, als du dir vorstellen kannst. Bist du bereit, ihn größer, seine Gnade größer sein lassen, als du dir vorstellst? Und mein dritter Punkt im Verse 28 bis 30, Jesus zwingt sich niemanden auf. Wir lesen, und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Jesus zwingt sich niemanden auf. Hier kippt die Stimmung irgendwie. Ja, zuerst liest er aus dem Prophet, dann kommt das Staunen, dann kommt die Skepsis. Und jetzt kippt die Stimmung so sehr, dass man bereit ist, ihn zu töten. Sie stießen ihn hinaus, heißt es. Warum? Weil Jesus, den ihr Bild völlig zerstoßen hat. Vielleicht, wenn du in deinem Lesen, in deinem Bibellesen das Wort Gottes lesen wirst, mit offenen Augen, mit diesem Gebet, was ich vorher erwähnt habe, verändere du mein Herz, vielleicht wird sich auch dein Bild verändern. Bist du es bereit, wie Jesus wirklich ist? Bist du bereit, dass er an dir arbeitet? Wisst ihr, was ich hier sehe und worüber ich mich wundere? Jesus zwingt sich den nicht auf. Ganz ehrlich, muss ich dir heute auch sagen, Jesus wird sich dir nicht aufzwingen. Jesus wird dich nicht zu irgendwas überreden. Wir Menschen, vielleicht wir Prediger versuchen, jemanden zu irgendwas zu überreden. Aber Jesus macht das nicht. Jesus nimmt das Buch Jesaja, liest aus dem Buch Jesaja, sagt, und heute steht es vor deinen Augen, heute darfst du die Entscheidung treffen. Aber ich werde mich nicht dir aufzwingen. Ich werde dich auch nicht dazu überreden. Es ist eine freie Entscheidung. Jesus steht auf. Sie stoßen ihn hinaus, wollen ihn umbringen, aber er geht weg. Und wisst ihr, einerseits finde ich das Bild hier sehr interessant, dass Jesus nicht sagt, hey, warte mal, ich erkläre euch nochmal, wie ich das meinte oder wie Gott das gemeint hat. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, lass mich das nochmal euch nochmal in Liebe erklären. Er geht hindurch weg. Und wisst ihr was? Auch heute, wir lassen uns nicht stören von diesem Klingen, auch heute wird Jesus, wenn er zu dir redet, zu deinem Herz, er steht still da und redet zu dir. Die Frage, die hier heute dir gestellt wird, bist du bereit, sein Reden anzunehmen? Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bist du bereit, dich darauf einzulassen, was Jesus heute dir sagen möchte? Lässt du Jesus heute in deinem Leben wirken? Oder ist es für dich heute so provokant, dass du sagst, ich halte mal Abstand? Aber ich darf dir drei Punkte sagen. Wer ihn heute annimmt, erfindet das wahre Leben. Wenn du heute Jesus annimmst, findest du das wahre Leben. Wer ihn ablehnt, stößt die Gnade von sich. Neutral sein gibt es nicht bei Jesus. Du kannst nicht sagen, ja, es könnte gut sein, aber es gibt noch ein paar Dinge. Neutral gibt es nicht bei Jesus. Wenn du ihn heute einnimmst, findest du das wahre Leben. Stößt du ihn ab, stößt du die Gnade ab. Wisst ihr, diese Geschichte zum Schluss, diese Geschichte über Nazareth ist kein Urteil. Aber sie darf für dich und für mich heute ein Spiegel sein. Was machst du mit dem Wort, was dir heute vorgelesen wurde? Wo hast du Jesus heute schon eingeordnet? Die Leute in Nazareth haben Jesus in eine gewisse Schublade eingeordnet. Er tut Wunder. Wir haben das gehört, so steht das geschrieben. Und tu das auch jetzt hier. Die wollten nicht mehr von Jesus. Wo hast du Jesus heute eingeordnet? Vielleicht sagst du, den kenne ich schon. Und will auch gar nicht mehr weiter hören von ihm. Ich weiß nicht. Für mich ist eine schockierende Sache, was zum Schluss steht. Und für mich ist eine schockierende Sache, was ich feststellen musste. Jesus ging durch die hinweg und wisst ihr, in Vers 31, und er ging hinab nach Kapernaum, eine Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Er lehrte nicht mehr im Nazareth. Im Markus-Evangelium steht das, oder zuerst im Matthäus-Evangelium 13, 58, Kapitel 13, Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen, steht es. Er tat dort nicht viele Wunder. Im Markus 6, Verse 5 und 6 steht es, und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenige Kranke die Hände auflegt und sie heilte. Und guck mal weiter. Und er, Jesus Christus, wunderte sich während ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Wisst ihr, wenn du Jesus einschränkst, wenn du den in irgendeine Schublade reinsteckst, dann kann er nicht viel tun für dich. Eine andere schockierende Botschaft für mich hier ist in dieser Geschichte: Jesus kam das eine einzige Mal nach Nazareth. Und wir lesen kein Mal mehr, dass er nochmal nach Nazareth zu seinen Leuten kam und dort das Evangelium predigte. Wir wissen das nicht, aber die Bibel berichtet uns das nicht nochmal. Die Menschen hatten ein Unglauben dort. Die Menschen glaubten nicht an Jesus, die nahmen die Botschaft nicht an. Meine Frage an uns heute, womit ich auch schließen möchte, diese gute Nachricht von Jesus geht heute weiter. Wer ist Jesus Christus für dich? Diese Frage musst du dir heute persönlich beantworten. Amen.